Herzlich willkommen zu einem neuen Interview beim Pioneers of Education Online Symposium. Und bei mir heute zu Gast ist die liebe Bea Beste. Herzlich willkommen.
Hallo, lieber Silke.
Bea Beste, du hast schon ziemlich viel in deinem Leben erreicht und auch wieder nicht erreicht. Da kommen wir später nochmal dazu. Man kennt dich als Edupreneurin, das ist ein ganz spannendes Wort. So wie ich dich kenne, hast du es fast selbst erfunden. Aber ich finde es ein tolles Wort, passt super zu dir. Du bist eine Bloggerin, du betreibst einen der erfolgreichsten Familienblogs Deutschlands mit einer 250.000 Benutzern und Klicks und Usern unter Facebook noch mal viel mehr. Also ganz viele Menschen sind interessiert an dem, was du weitergibst. Du hast Schulen mitgegründet, du hast Unternehmen gegründet. Also ein sehr bewegtes Leben und trotzdem dieses Bildung und zieht sich ja wie so ein roter Faden durch dein Leben. So rot wie dein schöner Pulli, den du da anhast und die schöne rote Blume auf deinem wirklich bunten Sessel. den Sessel müssen wir, glaube ich, erst nochmal zurück zeigen. Ich war eben so geflasht. Der ist einfach großartig. Genau, und was bei dir auch noch in der Beschreibung steht, ewiges Kind. Und dann sitzt du auf so einem Sessel. Ich finde es einfach großartig. Ich freue mich total auf unser Interview, Bea.
Ich freue mich auch.
Und meine erste Frage geht in die Richtung, wie kommst du zu dem Thema Bildung?
Ich würde gerne ein anderes Wort im Mund nehmen, wenn wir über Bildung reden, und zwar Lernen. Ja. Ich bin selbst ein totaler Lernjunkie. Es ist nicht nur so, dass ich gerne lerne, sondern ich glaube auch, dass Lernen das Beste ist, was auch mir selbst im Leben passiert ist. Und wenn du Lust hast auf eine klitzekleine Geschichte aus meiner Vergangenheit, die vielleicht nicht direkt mit einem Edupreneur zu tun hat, sondern letzten Endes mit mir als Mensch, als Person ist, ich bin in Rumänien geboren. Thema Schule in Rumänien will ich jetzt gar nicht ansprechen, aber ich habe sehr früh meine Eltern verloren. Ich habe meinen Vater verloren, als ich 12 Jahre alt war, und dann meine Mutter mit 15. Und ich bin gerettet worden von meinen Geschwistern, vor allem von meiner Schwester. Ich bin nach Deutschland gekommen, und es hätte auch so sein können, dass ich ein armes Waisenkind gewesen wäre mit in einer neuen Welt vollkommen verloren. Und das, was meine Psyche tatsächlich gerettet hat, war das Lernen. Ich habe Deutsch lernen müssen, ich habe die Kultur lernen wollen, müssen, sollen, was auch immer. Ich habe so viel in mich hineingezogen wie in einem Schwamm an Informationen, an Fähigkeiten, an Sprache, dass ich vergessen habe, mir leid zu tun. Und seitdem bin ich ein Lernjunkie. Ich lerne für mein Leben gern, und das Leben ist nicht immer, wie ich mal so schön sage, das Leben ist nicht immer Pony-Schlecken. Ich verbinde gerne manchmal zwei Redewendungen. Aber jedes Mal, wenn es mir mal vielleicht auch nicht so gut geht, lerne ich was dazu, und dann geht es mir wieder besser. Und deswegen möchte ich nicht nur von Bildung reden, sondern vom Lernen, weil ich glaube, dass es das ist, was wir alle brauchen. Wir hatten auch schon in einem Vorgespräch, jetzt springe ich auch ganz schnell auf das Thema Schule, weil das ist in dieser Hinsicht vielleicht das Größte, Beste, Schönste, was ich je gemacht habe, war Schulen zu gründen. Und ich glaube, das kam von dir, dieses Thema, Schule muss Lust auf Leben machen. Und natürlich, wenn Leben lernen ist, dann auch auf Lernen. Und ich glaube, dass das ist, was mich treibt, was mich bewegt, ist diese Lust, die Freude am Lernen, die Heiterkeit, die entstehen kann letzten Endes beim Lernen. Und wenn ich mit meinen verschiedenen Aktivitäten dazu was beitragen kann, dass die Leute ans Lernen denken und sich nicht denken, oh Gott, Schule und schlimm und ich muss und Tests und Noten und Angst und Stress, sondern dass sie denken, oh ja, ich kriege was dazu, ich werde schlauer, mir geht's besser. Das ist das, was mich dazu bringt, morgens aus den Federn zu kommen und diversen Aktivitäten nachzugehen.
Genau, und Super, ja.
Das ist die Antwort. Ein bisschen lang, ein bisschen ausgeholt, aber das ist das, was mich treibt.
Ja, deswegen sind wir ja hier. Wir wollen ja nicht kurz und knappe antworten. Wir wollen ja was von dir erfahren.
Genau.
Ja? Und du hast ja wirklich auch viel Erfahrung, also auch mit Schulgründung. Du hast die Forms-Schulen damals gegründet. Es waren internationale Schulen.
Bilinguale Schulen. Bilingual. Also das war uns damals auch ganz wichtig als Gründer. Also Forms nochmal einmal damit, manchmal denken die Leute Farms oder sonst irgendwas. Der Markenname ist Forms, P-H-O-R-M-S. Und zwar dann ein Mix aus Form und Metamorphose. Weil wir wollten die zwei Sachen übereinander legen. Eben die Form, das was trotzdem irgendwie sein muss, eine solide Basis, Wurzeln. Und die Metamorphose, das Neue, das Innovative, das Andere, das Freiheitgebende, eben die Flügel. Und deswegen Wurzeln und Flügel, Form und Metamorphose und daher auch die Formschulen. Das ist das, was uns damals getrieben hat. Ich habe mit einer Truppe von verrückten Unternehmern in 2005 haben wir uns zum ersten Mal zusammengefunden und dann 2006 sind wir mit der ersten Schule in Berlin, haben wir eröffnet. Und jetzt sitze ich inzwischen 9 Schulen deutschlandweit. Ich bin komplett raus. Also ich manage sie nicht mehr. Ich habe sie 6 Jahre lang geführt, wachsen lassen, auch alle Fehler gemacht, die man so macht als Gründer. Trotzdem würde ich denken, ich habe das Beste getan, was man tun konnte. Und danach die Staffel übergeben an einen Profi-Manager, der sie jetzt weiterführt.
Das heißt, so vom Grunde deines Herzens, es passt ja auch zum Lernen, was Neues, bist du eine Gründerin, keine ewig an einem Projektbleiberin, oder doch?
Ja, sagen wir mal, ich glaube, es hat was mit meinen eigenen Fähigkeiten zu tun. Und durch die Erfahrung bei Forms habe ich auch gelernt, ich bin eher jemand, der aus dem Nichts was gestaltet, als jemand, der dann managt, optimiert, guckt nochmal, wie das eine kleine Rädchen ins andere passt. Da glaube ich, das sind Leute, die das deutlich besser können als ich. Und ich bin eher jemand, der neue Ideen kreiert und sagt, Leute, mir nach, hier ist die Begeisterung, lass uns aufbrechen. Und danach auch später auch eine Staffelübergabe macht. Ich sage nicht, dass es mir leicht gefallen ist. Es war für mich auch ein Lernprozess wiederum, das zu erkennen und auch zu wissen, das kann ich besser als das andere. Ist auch, manche Lernprozesse tun auch weh und ich muss wirklich auch ganz ehrlich zugeben, so ganz schmerzlos war es für mich nicht, da auch loszulassen und zu sagen, ich gebe an jemand anderen ab.
Ja, ich habe auch einen Bericht gelesen, damals als dein Herzensprojekt, die Tollerbox, ich habe sie auch abonniert, ich habe sie meinem Patenkind geschenkt.
Wir haben ja auch schon mal zusammen gespielt auf einem Kongress.
Ja, genau, da warst du mal bei uns Referentin. Ja, ich fand es einfach toll. Ich fand es eine super Idee, dieses Bastel-Abo. Und ich habe einen Artikel von dir drüber gelesen, wo du gesagt hast, das hat richtig wehgetan. Wenn man sowas so mit Herzblut macht und dann merkt man, super Idee, aber so ganz wirtschaftlich war es dann doch nicht.
Ja, also bei der Tollerbox hat es mehr wehgetan, weil wir damit auch die Idee ein Stück weit begraben haben. Mhm. Bei Forms war das so, das, was Forms hat sein sollen, ist entstanden. Wir mussten dort auch uns von einigen trennen. Mhm. Also wir mussten 2 Schulen, ganz im Gegenteil, wie es in der Presse mal geschrieben worden ist, das hat nicht gestimmt, dass wir sie schließen mussten. Wir haben sie an andere Träger übergeben. Das heißt, wir haben nicht die Schulen platt gemacht, sondern wir konnten unser Konzept an den jeweils 2 Orten nicht weiterführen, Köln und Hannover. Das war aber für mich, selber wegzugehen, hatte für mich nicht diesen Schmerz von Idee begraben. Ja, weil irgendwann habe ich gesagt, okay, ich ziehe mich raus, ich bin weg, aber das, was ich mitgestaltet hatte, ist da geblieben. Und das war für mich immer noch besser und nicht so schmerzhaft, wie dann bei der Tollerbox, das war mein nächstes Unternehmen, nochmal vielleicht für alle, die es nicht kennen, weil es ein bisschen länger her ist, das war die Idee einer, also wenn man sagt, kann man auch sagen, dreidimensionale Kinderzeitschrift. Es war eine Box mit Materialien zum Experimentieren, zum Basteln, zum Dinge ausprobieren, die monatlich nach Hause kam, hatte immer ein Thema und dann haben die Kinder ausgepackt und konnten daraus was basteln. Das Problem ist, dass wir da nicht richtig positioniert hatten, das Ganze. Es war nicht allein von den Kindern für sich zu bewältigen. Sie haben die Eltern dazu gebraucht. Und das war eigentlich auch das Hauptproblem, dass die Eltern, eigentlich habe ich da nicht richtig zugehört. Die Eltern wollten das, fanden es total klasse, haben auch gern das Geld ausgegeben und dann hatten sie keine Zeit zum Basteln. Dann haben sie es in die Ecke gepackt und dann ist die zweite Kiste und die dritte Kiste gekommen. Dann hat sich das Ganze gestapelt und das Ganze wurde zu einem Monument des schlechten Gewissens für Eltern geworden, nach dem Motto, ich gebe Geld aus und habe nicht genug Zeit für mein Kind. Und ja, ich glaube, die Idee war gut. Ich glaube, ich habe nicht ausreichend damals im Markt verstanden, warum das nicht funktioniert. Ich hätte schneller reagieren sollen und schnell vielleicht den Inhalt kleiner, passender für Kinder alleine machen sollen. Also ich glaube, da war ich auch so ein bisschen vernagelt, so völlig in dieser Idee, diese Box ist das Beste seit geschnitten Schabbata und das müssen die alle annehmen und wenn sie es nicht annehmen, sind sie doof dazu. Und ja, und das hat mich letzten Endes den Erfolg gekostet. Nicht schnell genug, nicht wendig genug und daher musste ich auch die Idee vergraben, fast. Ich komme gleich dazu. Und deswegen hat das auch mehr wehgetan, weil das war ein Aufgeben der Idee. Mich aus einer Sache rauszuholen, war es leichter, als sozusagen die ganze Idee zu sagen, stopp. Trotzdem kein Fullstop. Wir haben dann, beziehungsweise ich habe dann den Blog rausgeholt aus dem ganzen Thema. Also das Ganze hieß Tollerbox. Dann ist der Blog entstanden. Da habe ich gesagt, okay, das bin eher ich als Bloggerin, die Toller Bea. Und durch die Bekanntheit, die wir hatten und durch die Treue von sehr vielen Kunden zum Schluss, wir hatten so um die 5000 Kunden, aber auch eine viel höhere Bekanntheit im Markt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache die Ideen weiter in einem Blog. Und so habe ich dann weitergemacht mit der Toller Bea. Ganz am Anfang war es basteliger. Inzwischen habe ich festgestellt, dass das Ganze eher im Sinne eines Komplettangebots für Eltern und alle Menschen, die mit Kindern zu tun haben. Und deswegen, ich würde sagen, jetzt ist ein bisschen mehr im Blog als das reine Basteln. Es sind jetzt sehr viele Elterntipps dazu gekommen. Also tatsächlich, was braucht mein Kind auch von der Entwicklung her, von der Psychologie, auch in Sache bezogen auf Lernen, auf Schule, auf Kita. Wie gehe ich mit den Eltern, mit den Lehrern meines Kindes um? Für Lehrer, wie gehe ich mit den Eltern meiner Kinder in der Klasse um? Also das heißt, noch viel mehr an Psychologie, an Elterntipps, an Drehkniffe, die man auch im Alltag mehr umsetzen kann, als nur hier ist eine Pappbox und hier können wir was basteln. Und das erfüllt mich auch mit Freude. Jetzt, um auch zu sagen, bin noch auf eine ganz andere Sache, ganz stolz darauf. Vor anderthalb Jahren ist der Duden Verlag auf mich zugekommen und hat gesagt, dass sie gerne für den Nachmittagsmarkt ein Buch mit mir schreiben wollen. Also auch mit vielen von dem, was in dem Blog enthalten ist. Und jetzt kommt auch der kleine Witz. Ich habe dir erzählt, ich bin in Rumänien geboren. Ich habe Deutsch auch erst mit 15 dazugelernt, wo ich dachte, oh krass, Alter, der Duden. Ja. Also, da haben sich auch alle meine Freunde erst mal schickig gelacht, weil die dachten so nach dem Motto, Bea, die irgendwie es nicht schafft. Wahrscheinlich habt ihr auch gemerkt oder die Leute, die jetzt zuhören, dass nicht grammatikalisch immer einwandfrei ist oder vom Akzent her und dann im Duden Verlag. Boah, das war cool. Danke, Rita, kurzer Sinn. Es erscheint jetzt Ende Februar, Anfang März ein Buch im Duden Verlag über das Thema Co-Learning. Und das ist auch eine Fortsetzung der Tollerbox mit anderen Mitteln. Insofern, irgendwas von dieser Tollerbox und von den Ideen lebt trotzdem weiter.
Ja, ich finde es auch eine ganz tolle Idee, wenn du sagst, wie können wir Eltern anregen, sinnvolle, wirklich gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen, wo ich mich wirklich auch dem Kind widme und nicht der eine mit seinem Handy da irgendwie so, ne? Also wirklich diesen gemeinsamen Raum.
Wobei, wir wollen diese Handys auch nicht total verteufeln.
Nee, wir wollen sie nicht verteufeln.
Ich möchte auf keinen Fall, weil die Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben. Und genau das ist meine Hauptthese, nicht jeder mit seinem Handy, sondern mit einem übergeordneten Ziel, Dinge suchen, Dinge entdecken, Dinge lernen und auch die Fähigkeiten der jüngeren Menschen, der Kinder ansehen, die auch wirklich im digitalen Raum unglaublich flink sind, gepaart mit der Weisheit der Älteren, die vielleicht mehr Lebenserfahrung haben, das ineinander zu stecken und gängig zu machen, das hat mich getrieben. Und das war für mich auch das Wichtigste, diese Idee von gemeinsam lernen, statt einsam zu büffeln oder einsam zu surfen.
Ja, ja, ja. Ich würde gerne nochmal auf das, was du vorhin bei der Frage eingegangen bist, wo du gesagt hast, ich habe gelernt, was meine Stärken sind und kann jetzt mit gutem Gewissen die Dinge, die andere besser können, auch anderen überlassen. Und das ist ja eine ganz spannende Frage. Ich glaube, ne, so wie man dich jetzt hier auch erlebt, und so kenne ich dich ja auch, einfach begeistert von den Dingen, die dich, ja, einfach begeistert. Und das steckt ja auch an. So. Und es gibt doch wahrscheinlich nichts Schöneres, als von jemandem zu lernen, der sich für etwas begeistert oder selbst aus einer Begeisterung heraus zu lernen. Und ich glaube, das ist ja auch die Möglichkeit herauszufinden, was begeistert mich, was ist denn meins? Ja, wo ich mich anstrengen will, wo ich investieren will, wo ich Lust habe zu lernen, zu wachsen und dann mir dadurch auch Stück für Stück ja auch eine Kompetenz aneigne. Und nachher dann weiß, ah, das kann ich gut. So, wenn wir jetzt mal so einen kleinen Schwenk machen ins Bildungssystem, was bräuchte es denn da, dass wir genau solche Orte kreieren? Unser Thema heißt ja dieses Jahr, wie Entwicklung gelingt, wo genau so eine Entwicklung gelingt, wo Menschen mit ihrem Potenzial in Kontakt kommen und genau das finden, was sie begeistert.
Du weißt ja auch durch unsere Gespräche, dass ich eine These habe, die erstmal so ein bisschen, denkst du, ja, was? Aber ich halte es für extrem machtvoll. Für mich ist das Thema, ich nenne es Heiterkeit, gute Laune. Ich glaube, unser System braucht gute Laune und auch eine gewisse Gelassenheit. Und wenn ich mir so den ganzen Bildungssystem angucke, habe ich den Eindruck, und das war auch das, was ich gemerkt hatte, als ich die Schulen gegründet habe, das merke ich immer wieder im Umgang mit Lehrern. Interessanterweise, je mehr es sich um ältere Kinder handelt, desto, was heißt das Wort, deutsche Wort für tense, also angespannt, genau. Und da ist tatsächlich so dieses, wir brauchen noch eine Reform, wir brauchen noch eine Änderung. Und dann kommen auch Leute, die total auf unserer Seite sind. Und dann sagen sie, wir brauchen noch ein Schulfach. Und dann müssen wir noch Glück einführen und noch Empathie auf dem Stundenplan. Und das noch. Und ich glaube, dass die Lösung genau ein bisschen loslassen ist, eben Dinge selber entdecken, mit guter Laune an Sachen rangehen und vor allem auch mit weniger Sorgen. Und das ist das, was ich nicht nur dem System empfehle, sondern auch den Eltern, die ihre Kinder ins System übertragen, sich einfach weniger Sorgen zu machen. Auch selber bemerkt, als wir die Schulen damals eröffnet haben, Forms, dann kamen Leute zu uns, weil sie gesehen haben, wir machen was Innovatives, wir machen was Neues, wir machen was Bilinguales. Wir bringen Lehrer aus der ganzen Welt zu uns und das war so, ja klar, Form, Metamorphose, macht mal, mein Kind soll seine Flügel ausbreiten und losfliegen und alles toll. Tja, und irgendwann kam so langsam die dritte Klasse und da stand die Rede von Vera-Test und dann hat man sich so mit seinen Nachbarn unterhalten und dann fing es an, wieder dieses, ja, Angespanntheit. Ja, schafft mein Kind das Ganze und was ist es, wenn ich mein Kind doch auf ein Gymnasium packen möchte und wird das nochmal okay sein und was ist jetzt eigentlich mit den Noten und so dieses ganze, weißt du, so dieses Ganze plötzlich von einem heiteren Himmel zogen, Wolken, irgendwann war es. Und genau das brauchen wir nicht. Und genau das ist, was ich auch immer wieder empfehle, eher ein Stück locker zu lassen, eher ein Stück mehr auf die positiven Seite zu schauen, also ein bisschen weniger Defizitblick, ein bisschen mehr Chancenblick, ein bisschen mehr in Richtung, wofür interessiert sich das Kind? Was macht dem Kind Freude? Womit beschäftigt es sich gerne? Auch bei den Lehrern selbst. Ich würde auch sagen, einfach die Flow-Momente zu suchen. Ne? Ist klar, was Flow ist, oder soll ich es einmal kurz nochmal erklären?
Kannst du gerne nochmal kurz erklären?
Ja, also ich liebe den Begriff Flow, weil er mir auch selber gezeigt hat, wo es mir gut geht. Beim Lernen, beim Arbeiten, bei egal was ich mache. Wenn ich in Flow komme, dann geht es mir gut. Und dann bin ich auch produktiv und effektiv und ich bin gut. Ja, kann sein, dass ich immer noch Fehler mache, aber ich bin wenigstens gut. Flow ist ein Begriff, der definiert worden ist von Mihaly Csikszentmihalyi. Der ist schwer auszusprechen, aber wenn man Flow gibt und Autor oder Urheber, findet man den. Das ist ein Professor. Ich glaube, sein Ursprung ist entweder slowakisch oder ungarisch oder beides ein bisschen durcheinander gemischt. Hat aber in den USA lange gearbeitet. Ich hatte auch mal die Ehre, zu Studententagen ihn persönlich kennenzulernen. Und er hat geforscht. Er hat geforscht nach diesem Moment, wo Menschen sich mit etwas beschäftigen und de facto sich selbst nicht mehr spüren. Also Raum, Zeit, Körperlichkeit, sie sind das, was sie machen. Und in dem Moment, sie sind auch nicht, sage ich mal, dass sie denken, ich schwimme auf Wolke 7, ich bin glücklich, sondern sie sind total absorbiert von dem, was sie machen und haben den Eindruck, sie sehen gut und kommen voran. Und dieser sogenannte Flow-Kanal passiert zwischen der Unterforderungsgrenze und der Überforderungsgrenze. Das heißt, der Mensch, ob klein oder groß ist, merkt, ich bin über das drüber, wo es heißt, ich langweile mich. Das heißt, ich beschäftige mich mit etwas, wo ich mich ein bisschen strecken muss, ein bisschen mich anstrengen muss. Aber ich komme nicht über die Frustrationsgrenze. Also ich kriege nicht den Eindruck, oh Gott, ich kann das nicht und das ist mir alles viel zu hoch und ja, sondern es ist so dieses leichte, lockere, sich mit etwas beschäftigen und weiterkommen. Mhm. Und das haben Kinder sehr oft, kleine Kinder, die spielen, kommen
ja, genau. Die sind dann auch total vergessen, ne? So völlig
in merken gar nichts um sich rum. Das ist so Kinderglocke drüber, ne? Und genau das ist das, was uns auch von ganz klein bis 90-Jähriger hilft, einfach eine tiefe Zufriedenheit aus seiner Tätigkeit zu ziehen. Und das wäre für mich auch das, wo ich sage, such die Flow-Momente. Und das ist auch das, was ich den Menschen im Bildungssystem, vor allem Lehrern, Lehrkräfte, Assistenten, Erzieherinnen, bin jetzt irgendwie mit Gender nicht immer so gut, aber ich meine immer alle, egal wie, dass sie einfach auch selbst gucken, was macht mir Freude. Und was für mich auch immer gut funktioniert hat, was ich auch vielen Lehrern oder so praktisch den Leuten bei Forms weitergegeben habe und auch anderen, wenn ich mal Workshops, Coachings oder sowas mache, ist einfach sich zu fragen, wo ist die Freude? Wo ist der Spaß? Wie erreiche ich den Spaß? Also das heißt, keine Statement zu machen nach dem Motto, mir macht das alles keinen Spaß oder ich muss das machen, ich habe keine Wahl, sondern sich zu fragen, wie kann ich das machen, was in meinem Lehrplan steht, was irgendwie woanders ist, wie kann ich das machen, dass es mir Freude macht, dass ich in den Flow komme.
Und da, was meinst du dann mit dem Thema, zum Thema Spielen, wenn ich dich dazu fragen darf? Sind Kinder immer nur beim Spielen im Flow?
Es ist die Frage, wie wir definieren, wie wir das Spielen definieren.
Genau.
Also Kinder ist Spielen einfach ernste Arbeit. Ja. Also wir tun uns so, also ich finde, das Wort Spielen hat so eine Beiläufigkeit. Aber wenn das Kind jung ist, ist Spielen gleichzeitig Lernen, Arbeiten, Beschäftigung, Lebensziel. Beim Spiel lernt das Kind. Und dieses spielerische Lernen, das können wir machen. Aber was mir auch sehr wichtig ist, dass es nicht immer so eine Mogelpackung ist. Also das, was ich immer empfehle, ist, das Spielen so zu gestalten, dass es ein ernsthaftes Spiel ist. Klingt jetzt irgendwie so ein bisschen paradox und absurd.
Ich verstehe, was du meinst. Man kann auch einfach, anstatt die Geschichtsfakten abzufragen, macht man Kärtchen und man lässt die Leute über ein Spielfeld laufen und würfeln und immer, wenn sie auf dem Feld kommen, müssen sie ein Kärtchen umdrehen, eine Frage beantworten. Das sieht dann so aus wie ein Spiel, aber eigentlich ist es eine Wissensabfrage.
Genau. Meinst du das? Also die Kinder merken trojanische Pferde sofort. Das sind Intuitionstierchen und die spielen, also Kinder verarschen ist einfach eine schlechte Idee. Was man machen kann, bleiben wir in dem Szenario. Du hast das trockene Wissen und du hast die Daten und Fakten. Lass doch die Kinder das Spiel selbst entwickeln. Weil dann in dem Moment, und sowas habe ich auch in unterschiedlichen Umfeldern ausprobiert, indem du nicht sagst, hier habe ich ein Spiel für dich und de facto frage ich die Wissenskarten ab, Trivial Pursuit, sondern indem du sagst, Kinder, wie können wir ein Spiel aus diesen Daten, aus diesen Sachen machen? Also das Prinzip der Co-Konstruktion, der Kollaboration, dass man sagt, Kinder, lasst uns mal jetzt hier ein Spiel machen, was euch selber Spaß macht. Und jetzt beschäftigen wir uns mal mit ein bisschen Spielmechanismen. Wollen wir es eher so machen wie Trivial Pursuit? Wollen wir das machen wie Monopoly? Wollen wir das machen wie ein Kartenspiel? Macht euch mal schlau, guckt mal, was es für Ansätze gibt auf YouTube. Findet das von vielleicht auch anderen, die das schon mal gemacht haben, geht auf Lehrermarktplatz, vielleicht gibt es schon was. Und tatsächlich, für mich ist diese Augenhöhe auch so wichtig, dass der Lehrer nicht denkt, ich muss irgendwas von oben herab kippen und entweder kippe ich es irgendwie in der so Nürnberger Trichter mäßig, hier ist die bittere Medizin, pack's rein, oder ich kippe es immer noch von oben, aber mit ordentlich Zucker rein und irgendwelche Aromastoffe. Sondern indem ich sage, hier habe ich was. Ich meine, manchmal kann man es auch den Kindern sagen, steht auf dem Lehrplan. Ich finde das auch wunderbar manchmal als Frage. Das haben manche Lehrer bei uns bei Forms gemacht. Das hat wahnsinnig funktioniert. Vor allem die aus dem Ausland. Ne? So, ich kann mich noch erinnern, ein kanadischer Lehrer stand da und sagte, Kinder, ich komme aus Kanada. Ich habe irgendwie keinen Bezug zu dem Stoff. Ich weiß auch nicht, warum ich es lernen soll. Könnt ihr mal zusammen rausfinden, warum ihr es lernen sollt? Und allein schon aus so einer Einstellung, dass jemand sagt, hey, fucking hell, I don't know why you need it. Aber lass uns das mal jetzt zusammen rausfinden, warum. In dem Moment hat es einen ganz anderen Zugang zu den Kindern gehabt. Und das war jetzt kein Trick. Das war einfach eine ehrliche Meinung von einem Lehrer, der sagte, lass uns zusammen rausfinden, was da drin steckt, was vielleicht gut für euch ist. Und sie haben es tatsächlich gefunden. Also das heißt nicht immer denken, ich muss alles verpacken, sondern manchmal sich selbst auch verletzlich zu zeigen. Und es gehört auch mal zum Spiel zu sagen, ich kapiere es nicht, kapierst du es? Also sich, und dann kommen wir wieder in dieses Kollaborative, in dieses Co-Learning, in dieses Abschied von der Kaskade des Wissens, da ist einer schlauer und der muss das weitergeben, sondern vielleicht sind wir alle unterschiedlich schlau. Und dann muss es nur connecten. Das heißt, habe ich deine Frage richtig beantwortet oder siehst du da nochmal?
Ja, super. Aber ich würde gerne was anschließen daran.
Ja.
Du hast jetzt eben schon so von Eigenschaften gesprochen, von den Menschen, die andere in Entwicklung begleiten. Wir können sie in Zukunft immer noch Lehrer und Lehrerinnen nennen. Vielleicht lernen wir sie Lernbegleiter. Hebammen, keine Ahnung. Vielleicht finden wir auch einen neuen Begriff. Welche Qualitäten, welche Kompetenzen sollten die denn mitbringen?
Ach, da kommt sehr, sehr viel dazu. Ich glaube, in erster Linie glaube ich auch Spaß an Menschen. Ein Menschenhasser, der mit Menschen zu tun haben muss, ist vielleicht keine gute Idee. Ich formuliere jetzt auch so frei, ich denke jetzt mit dir laut, also ich glaube, eine Grundfreude an Menschen, an kleinen und großen Menschen, in ihrem So-Sein, in ihrer Unterschiedlichkeit, auch die willkommen sind. Also ich glaube, eine gewisse Form von sehr grob gefassten Menschenfreundlichkeit und auch Gastfreundschaft, weil jedes Mal, wenn ein Lehrer in einer Schule ist, sind die anderen erstmal auch Gäste in seiner Lernbubble, in seinem Einzugsbereich, wie wir es auch immer nennen wollen. Und ich glaube, dass diese Freundschaft und Freundlichkeit und der Blick fürs Gute für mich sehr wesentlich sind. Ich mache dir jetzt mal auch ein anderes Beispiel. Wir werden nicht umhin, um auch das Thema Migrationshintergrund zu streifen. Und ich habe so viele Bildungsmenschen mit so unterschiedlichen Einstellungen kennengelernt. Und die einen sind so, oh mein Gott, das Kind kann kein Deutsch, ist das schlimm und muss das in meiner Klasse sein? Und warum ich? Ja? Mhm. Und es gibt andere Lehrer oder Lehrkräfte, was auch immer, da kommt ein Kind aus einem komplett anderen kulturellen Background. Und dann einfach zu sagen, Mensch, das ist ein Mensch aus einem komplett anderen kulturellen Background. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, sich verständlich zu machen, aber vielleicht kriegen wir es irgendwie mit Händen und Füßen hin. Und ich schätze trotzdem Wert, weil dieser Mensch so unterschiedlich ist, dass es ein anderes Flavor, eine andere Stimmung in meine Klasse bringt. Und damit kann ich arbeiten. Also das heißt nicht dieses so, ich armes Opfer, sondern okay, ich habe einen Gast aus einem ganz anderen Bereich und ich gucke mal, wie ich damit zurechtkomme. Ja, und das glaube ich, das sind die wichtigsten Fähigkeiten. Ich glaube schon, dass eine gewisse Form von Kommunikationswillen, Kraft, Fähigkeit, Begeisterung auch dazugehört. Mhm. Dass es auch immer hilft, wenn Lehrkräfte und Menschen im Bildungssystem gerne selbst auch was lernen. Das glaube ich, dass, weil sie auch Vorbilder sind. Also das heißt, dieses Thema selbst gerne lernen und die anderen damit zu infizieren, dass das auch eine sehr gute Sache ist. Ja, danach kommen ganz viele andere Fähigkeiten. Aber was ich auch glaube, sowohl für Kinder als auch für Lehrkräfte, als auch für eine ganze Schulgemeinschaft, es muss nicht jeder alles gleichermaßen können. Und die Unterschiedlichkeit macht die richtige Mischung. Das heißt, nicht immer denken, ich muss so perfekt sein und alles können und das Fachliche und das Menschliche und das Pädagogische, sondern nur die Bereitschaft, mit den anderen zu kooperieren und sich zu ergänzen, anstatt zu denken, ich bin der Einzige und ich muss es perfekt machen und ich muss es auch noch alles können.
Und so, ich denke, wenn jemand rausfindet, was ich nicht perfekt kann. Also mache ich lieber die Tür hinter mir zu und verkriege mich.
Genau. Und also das ist
eine gewisse Offenheit auch, ne?
Ja, eine gewisse Offenheit. Und ich finde, also ich habe, ich glaube, ich kenne alle die TED-Talks. Es gibt einen Lieblings-TED-Talk von mir, und zwar, das ist nicht Ken Robinson, den mag ich auch, sondern Brené Brown. Ich
weiß nicht, ob du das kennst.
Das Thema Vulnerability, Verletzlichkeit.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Ich hatte gerade den gleichen Gedanken.
Hattest du den gleichen Gedanken?
Ja, das ist auch einer meiner Lieblings-Talks. Ja.
Ich habe die Frau auch in Austin einmal direkt in einem Workshop erlebt, also auch als persönliche Frau. Und sie ist grandios, sie ist großartig. Und genau das trägt sie. Wir sind alle nicht perfekt. Und in dem Moment, in dem ich zugebe, hier habe ich auch eine Schwäche, dann glaube ich, dann nehme ich wahnsinnig viel Druck weg. Von mir selbst, von anderen. Und dann können sich die anderen auch verletzlich oder auch mal nicht wissend zeigen und einfach sagen, hilf mir mal.
Ja? Ich hatte mal, ja, mir fällt noch gerade eine kleine Geschichte dazu ein. Ich hatte ein Gespräch mit meinem damaligen Rektor, oder vielleicht war er schon Rektor. Und das war auch jemand, der war immer super, sehr freundlich, ja, auch wirklich positiv und ne, so immer so mit so einem Lächeln. Und es war aber ziemlich viel los damals auch in der Schule. Und dann sagte er mal zu mir, Frau Weiß, wissen Sie, manchmal sitze ich auf dem Parkplatz in meinem Auto und mir ist zum Heulen, weil ich einfach nicht mehr kann. Und dann stehe ich auf und dann gehe ich rein und dann so. Und gleichzeitig hatte ich aber das Gefühl, in dem Moment würdest du mal zugeben, dass du auch Schwächen hast und dass du auch an Grenzen kommst und nicht mehr kannst, dann würde es für andere den Raum öffnen. Die waren alle unheimlich belastet zu dem Zeitpunkt, auch zu sagen, ich kann auch nicht mehr und lass uns jetzt gemeinsam mal gucken, wie wir es hinkriegen. Aber ja, es braucht wie so einen Schritt zu sagen, ich versuche nicht eine Fassade aufrecht zu behalten, sondern nein, ich gebe es mal zu, ich kann gerade nicht mehr. Also ich versuche mein Bestes, ich versuche freundlich zu sein, versuche die Stimmung zu halten, aber es fällt, ich bin echt auch belastet. Ne? So, das wäre wahrscheinlich schon ein erster Schritt in so eine Ehrlichkeit, von was du eben gesprochen hast, wo es dann auf einmal menschlicher wird.
Ich glaube, da hast du auch tatsächlich einen Punkt, dieses Thema Menschlichkeit, dass wir uns erlauben, Menschen zu sein, mit Ecken, mit Kanten, mit Problemen, auch mit Ablenkungen, und dass wir auch manchmal auch in den kleinen Tricks kommen, wo es auch das vielleicht mal notwendig ist. Ich mache dir so ein ganz kleines Beispiel auch für die Lehrkräfte, die hier zuhören, die ich auch mal erlebt hatte, dass das auch sehr gut funktioniert. Also ich kenne es selbst aus meiner Unternehmerkreise, wenn wir uns untereinander unterhalten, habe es aber damals in die Formschulen reingebracht und ich glaube, das hat ganz gut gegriffen in manchen der Schulen, ist das sogenannte One-Word-Barometer. Also du hast mal eine Session, also kann ein Seminar sein, kann eine Unterrichtsstunde sein, kann, also Menschen versuchen gerade irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Und dann hast du mal so einen Moment, wenn du in der Leadership-Position bist, also ich als Moderator, als Vortragender und so weiter, wo ich dann Eindruck habe, es fühlt sich irgendwas zäh an im Raum. Ne? Irgendwas ist hier zu greifen und ich weiß nicht, was es ist. Und da kurz innezuhalten, sofern du nur, also ich würde sagen, so ab 30 Leute wird es knifflig, weil es dann zu viel ist, aber wenn du bis zu 30 Leuten in deinem Raum hast, kannst du sagen, jetzt mal bitte ganz kurz One-Word-Barometer, wie geht's euch gerade? So, und dann sagen auch schon mal 50% der Leute einfach nur gut. Aber du hast auch mal die Leute, die sagen Luft, müde, Pipi, irgendetwas in der Hinsicht. Und in dem Moment aber, in dem jeder mal so kurz sein Bedürfnis äußert oder einfach nur Wasser, Durst. Weißt du, manchmal sind es ganz, habe ich auch, cheers, ganz so menschliche Bedürfnisse, die du nach vorne ziehen kannst und sagen kannst, okay, jetzt sind wir mal kurz Mensch, klären mal unsere Probleme. Wenn jemand wirklich vor Müdigkeit kommt, einmal kurz Fenster auf, aufstehen, strecken und dann geht's weiter. Und das holt aus diesem Tunnelblick. Mhm. Ja? Mhm. Und ja, das sind so Tipps. Ich muss dir aber auch einen anderen Kniff erzählen, den ich auch so witzig fand. Ich habe auf den Kanarischen Inseln, ne, du weißt, ich bin da öfters, habe ein Team kennengelernt, also de facto ein Ehepaar kennengelernt, die was ganz Neues dort machen. Das Ganze nennt sich Reboot und das ist ein Kurs für Menschen, die gerne Programmierskills lernen. Also das heißt, Menschen, die ihren Beruf ändern wollen in einer IT-lastigeren Nummer. Und die machen ganz wunderbare Kurse auf den Kanaren von 3 bis 5 Monate, um Leute zu rebooten und nutzen aber sehr, sehr fortschrittliche Methoden. Und der Fer, so heißt der das Ganze macht, hat mir eine Sache erzählt. Wenn ein neuer Kurs anfängt, kriegt jeder so ein kleines Duck, also ein Entlein, diese Badeentlein, einfach auf seinem Platz. Und das soll ihn begleiten. Und was ist die Ente? Ist, wenn sie etwas nicht lösen können, dass sie erstmal die Ente fragen. Ask the Duck. Warum die Ente, El Patito, warum die ihn zu fragen, ist, weil du in dem Moment, in dem du die Frage formulierst, wird dir schon einiges klar. Okay. Und das ist auch zum Beispiel wieder so eine Sache. Ich habe den Eindruck, es geht nicht weiter. Ich bin vollkommen aufgeschmissen, aber ich habe meine Frage nicht richtig formuliert. Mhm. Und indem ich die Ente frage, dann habe ich die Frage formuliert und dann kann ich aber auch wieder jemand anderes fragen. Also ich muss da nicht hilflos dastehen, aber ich habe die Frage formuliert. Und ich glaube auch, dass diese kleinen Hacks so viel bewirken können, die wir irgendwo sehen. Und deswegen muss es nicht immer die ganz große Reform sein, sondern vielleicht müssen es nur kleine Dinge, die uns erlauben, mehr Mensch zu sein, etwas zu reframen, das heißt, in einem anderen Licht zu sehen, von einer anderen Position. Oder der gute alte Trick vom Club der Toten Dichter, ne? Einmal auf den Tisch stellen. Auch das.
Auch das, ja. Vielleicht muss es nicht immer der ganz große Reform sein. Was hältst du vom Thema Notenbär?
Ach, ja, in den Noten steckt das Wort Not.
Ja. Brauchen wir das in Zukunft noch?
Nein.
Nein.
Nein. Nein. Also, ich würde sie lassen, aber jetzt nicht mit irgendwie so einem Riesenkrawall und jetzt lassen wir alle die Noten. Ich würde sie langsam nach und nach mit anderen Themen ersetzen, so dass sie dann nicht mehr notwendig sind, nicht mehr notwendig. Ja, ich würde versuchen, einfach zu sagen, das ist vielleicht auch eine Art, etwas auszudrücken, aber gibt es auch andere? Gibt es eine andere Form der Anerkennung? Ich würde versuchen, da auch mit ein bisschen loslassen, nicht jetzt so nach dem Motto 1 oder 0, es gibt Noten, es gibt keine Noten, zu sagen, ja, es gibt vielleicht eine Note und es gibt vielleicht auch nochmal etwas anderes, was ausdrückt, was noch gelernt werden muss, was ganz gut gemacht ist. Also ich würde da auch sagen, es gibt nicht nur Noten oder keine Noten. Es gibt ein Bouquet an Kreativität und Ideen, wie wir sie anders ausdrücken können. Das ist das, was die Schule betrifft. Wenn du mich jetzt fragst, auch aus meiner anderen Rolle, ich bewege mich auch als Beraterin sehr viel in Unternehmen. Ich habe auch ein Standbein im Thema Branding-Beratung. Das hatte ich am Anfang nicht so erzählt, weil es jetzt nicht so viel zur Sache tut, aber jetzt schon. Ich mache sehr viel, ich arbeite mit Unternehmen im Bereich Employer Branding. Ja? Wo es darum geht, wie kriegen Unternehmen die besten Mitarbeiter, die am besten geeignet sind, die auch lange dabei bleiben und die das Richtige machen für ihr Unternehmen. Und ich kann dir wirklich sagen, dass ich national und international eine definitive Bewegung von weg von der Bedeutung der Noten hin zu Skills, hin zu Lebenserfahrung, hin zu das, was ein Mensch in seinem Leben getan hat und seinen Erfahrungshorizont und viel weniger diese Einladung schlicht nach den Noten. Und das ist tatsächlich auch eine Entspannung, die ich den Leuten geben kann. Also es geht nicht ohne Qualifikation, es geht nicht ohne Fähigkeiten, aber ich glaube, es geht immer mehr und immer besser ohne Noten.
Wow, das finde ich mal eine super Aussage.
Und es ist schon da draußen. Also jetzt mal, um ganz klar zu sagen, ich habe für die Deutsche Bahn gearbeitet. Die Deutsche Bahn hat sich aus dem HR-technisch, aus dem Notensystem komplett verabschiedet. Ist weg.
Und ist ja nicht mal ein kleiner Arbeitgeber.
Nein. Und es folgen sehr, sehr viele nach. Ja? Und ich merke auch in der Beratung selbst, die früher so 90er Jahre, Anfang 2000 wirklich rein nach Noten ausgesucht haben, wo sich plötzlich die Waage bewegt in Richtung Charity und frühzeitige Projekte, die auch mal den typischen Techie suchen, der praktisch seine ganze Schule mehr oder weniger geschwänzt hat und aber schon irgendwie ein kleines Startup gegründet hat und mit 18 schon veräußert hat und jetzt mal so ein bisschen lernt in der Beratung. Also ich sehe definitiv, es tut sich was draußen. Das kann ich allen Eltern, kann ich allen Lehrern sagen, mal locker lassen, weil die Industrie ist schon da auf dem Weg.
Das heißt aber, was sollen denn die Kinder dann oder die jugendlichen Kinder, was brauchen die für Kompetenzen? Was sollten die aus der Schulzeit wirklich mitnehmen?
Ja, also ich denke, also
als, wenn du gerade sagst, ich kriege mit, was die Unternehmen suchen, was ist es denn? Wenn es also, nicht die 1 in Mathe und die 2 in Englisch ist.
Ich glaube, es ist sehr viel Thema Kreativität. Und Kreativität nicht im Sinne von, ich tanze dir jetzt meinen Namen, sondern Kreativität im Sinne von Problemlösungspotenzial. eine Neugier auf Neues und auf tatsächlich auch das Lernen, weil auch die Arbeitswelt braucht diese Lifelong Learners, die sich in Probleme schnell eindenken, die sie lösen wollen. Was ich aber allerdings auch nochmal für ein Thema sehe, und vielleicht komme ich dir jetzt auch ein bisschen oldschool, ist auch eine gewisse, nennt sich das Stamina, also auch ein Durchhaltevermögen bei bestimmten Sachen.
Mhm. Marshmallow-Test.
Ja, Marshmallow-Test, auch die Fähigkeit einfach zu sagen, ich kriege jetzt eine Textaufgabe und drehe nicht am Rad, weil ich eine Textaufgabe vor mir habe, sondern dass ich mir denke, tja, auch Sherlock Holmes hat nicht die Lösung sofort gesehen. Das heißt auch ein bisschen diese Ruhe zu sagen, okay, wenn ich eine Riesenaufgabe vor mir habe, wo fange ich an, wie organisiere ich mich, wie panike ich nicht sofort? Und ich glaube auch, dass da auch eine ganz große Gefahr ist, wenn wir es den Kids zu leicht machen wiederum und wo die sozusagen Oldschool-Leute da so völlig Panik laufen, wenn wir sagen, naja, wenn alles nur noch Spaß ist, dann haben wir alle ein Problem. Ja, haben wir. Also ich denke, es gibt keinen Ersatz für harte Arbeit. Und die kann auch Spaß machen. Und dieses alles sofort leicht sehen, leicht haben, ist nicht. Und da sehe ich auch nochmal eine Aufgabe der Schule, der Erwachsenenwelten, auch einfach das zu vermitteln und auch wiederum auch die harte Arbeit nicht so als hinzustellen. Mhm. Also
so, ich, auch so eine Arbeit, so eine Struktur auch mitzugeben, wie man Aufgaben auch bewältigen kann.
Ja, und auch Vorbild zu sein. Also ich finde es unsäglich, wenn Menschen ihren Kindern mit langen Zähnen und langem Gesicht absagen, so nach dem Motto, ich kann nicht mit dir spielen, ich muss arbeiten. Ja, habe ich nie gemacht, rate ich auch Leuten davon ab. Ich meine, klar, manchmal kann man ehrlich mit seinen Emotionen umgehen, aber vielleicht gibt es auch ein, ich will arbeiten und wenn das nicht drin ist, trotzdem, ich habe jemand versprochen, dass ich ein Ergebnis habe und jetzt werde ich es liefern. Auch wenn ich es jetzt vielleicht doch lieber mit dir spielen würde. Mhm. Aber auch ein Annehmen von Herausforderungen, sich auch mal in etwas reinfräsen und auch diese Geduld zu haben, sich zu gönnen, dass man oder dass ich selbst nicht sofort eine Lösung sehe, sondern dass ich sie erst suchen muss. Und das glaube ich auch, das könnte die Schule auch vermitteln. Und das vermittelt die Schule besser mit einer guten Stimmung, mit Neugier, mit Fragen, anstatt mit Angst vom Text. Weil diese Angst sich sofort da reinwirkt. Ne?
Auf die Kreativität negativ
auswirkt. Auf die Kreativität, auf den Leistungswillen. Und wenn es heißt, komm, wir fangen mal an und dann sehen wir mal weiter. Mhm. Ich hatte übrigens auch kleiner Trick am Rande. Ich bin ein fürchterlicher Prokrastinierer. Sag das Wort nochmal.
Also, Prokrastinieren.
Kenn ich auch gut. Genau, das. Also ich mache auch nichts ohne Deadline. Ich habe auch tausend Sachen, die mich vorher ablenken. Wenn ich manchmal was zu tun habe, bin ich nicht so sofort eingeteilt und super, sondern sehr oft erstmal 50% verstreichen lassen und dann Bammel bekommen und dann loslegen. Ja, auch das ist menschlich. Was ich tatsächlich gelernt habe, dass es mir hilft, ist manchmal zu sagen, nicht ich fange jetzt an und führe es zu Ende, sondern manchmal, dass ich mir denke, komm, ich fange mal erstmal nur 10 Minuten an, mach was und dann kann ich es wieder liegen lassen. Und das hilft mir total. Dann komme ich rein, dann wird es aus den 10 Minuten meistens doch eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann kann ich wieder Pause machen und dann habe ich aber angefangen und es funktioniert. Und gerade diese Tricks und Kniffe, sich selbst auch mal zu verführen, Dinge zu machen, ich glaube, das gehört auch zum Lernen dazu.
Ja, es gibt so einen schönen Spruch, ich höre jetzt auf mit dem Prokrastinieren morgen.
Genau. Es ist so weh, gib mir Geduld, aber sofort.
Ja, was ist denn so, wenn du jetzt mal, wir kommen mal langsam zum Schluss, ich glaube, wir könnten noch ewig hier weiterreden.
Wir könnten Abendfilm reden.
Wir müssen uns mal wieder treffen.
Genau, machen wir.
So eine Frage zum Schluss, haben wir irgendwas noch nicht gestreift, wo du das Gefühl hast, da würde ich gerne noch was zu sagen. Es wäre mir noch mal wichtig, den Menschen, die jetzt hier zuschauen, das sind ja Eltern, ja. Sind Lehrerinnen und Lehrer, es sind alle möglichen Menschen, die mit Menschen arbeiten, sie in ihrer Entwicklung begleiten. Also das würde ich dich gerne noch einladen und vielleicht auch noch mal so einen Blick, wenn du für dich in die Zukunft wirfst, was sind so deine nächsten Herausforderungen und Ziele, Projekte?
Okay, eins nach dem anderen. Ich glaube, es gibt noch eine Baustelle, die mir wichtig ist. Du hast mich als Edupreneur vorgestellt und wir haben viel über Edu gesprochen, aber ein bisschen weniger über Preneur. Und das Thema Unternehmertum, das Thema Wirtschaft, vielleicht auch das Thema Geld. Und das ist etwas, was ich gerne auch im Bildungssystem mehr umgesetzt sehen würde. Ich merke sehr oft, dass es so eine Wirtschaftsfeindlichkeit dort stattfindet. Also alles, was mit Geld zu tun hat, ist böse. Und das hatte ich auch damals mit Forms erfahren. Wir haben das Ganze als Aktiengesellschaft gegründet und dann hatten wir gleich den Josef Kraus vom Philologenverband am Hals. Nach, wir wollen sich auf den Rücken von kleinen Kindern bereichern und so weiter. Und sehr oft kommen Initiativen aus der Wirtschaft. Ich glaube, die Wirtschaft ist auch gerade dabei, sehr viel dazu zu lernen, zum Thema Sustainability, zum Thema Ökologie, zum Thema alles Mögliche, was da in dem Raum draußen ist und das, was wir jetzt nur streifen können, aber nicht zusammenbringen werden, aber was ein Wunsch von mir ist, ist, dass sich das Thema Wirtschaft mit all den Veränderungen, die notwendig sind und Schule, Bildung, junge Menschen, dass das mehr zusammenwächst, dass auch da Platz für Verletzlichkeit, für Menschlichkeit, für Neues schaffen, für Innovation entsteht. Das liegt mir sehr am Herzen. Und dass da nicht immer so diese Feindbilder entstehen. Das wäre nochmal so ein Thema, was im Kontext von Pioneers of Education für mich sehr wichtig wäre. Also, dass Lehrer sich auch mal jemand aus der Wirtschaft einladen und sagen, erzähl mal, wie es bei dir draußen ist. Dass Leute aus der Wirtschaft auch mal sagen, lass mich mal mit einem Lehrer unterhalten, ohne dass ich ständig dran denke, ja, das ist der, der Griffel um 13 Uhr aus der Pfote fällt und ich muss hier schrubben bis 19 Uhr, sondern dass sich die Welten annähern.
Das ist mir auch ein ganz großes Anliegen.
Auch das Kinder und Jugendliche mal aus den Schulen rauskommen und die Welt da draußen kennenlernen. Und aber auch Lehrer. Ich meine, für mich wäre es ein Traum, wenn man sagen würde, jeder Mensch, der in Schulen unterrichtet, hat mal oder bekommt die Gelegenheit, mehr Einsichten in dem Arbeitsleben draußen zu bekommen. All das ist nochmal
Grenzen, ne? Mal raus, mal rein.
Mal raus, mal rein. Kids in Unternehmen bringen, Fragestellungen aus den Unternehmen reinbringen. Ich meine, es tut sich wahnsinnig viel mit Nifty, mit Startup Teens, mit Rocket Business, mit diesen ganzen Themen. Da tut sich wirklich eine Menge. Aber nicht genug. Und ich glaube, da müssen erstmal die Emotionen ein bisschen sich ineinander verschränken, damit das Ganze läuft. So, das war die Frage von dem, was wir noch nicht gestreift haben. Für mich, für die Zukunft, also den Blog, den gibt es immer wieder weiter. Ich kann auch nur Menschen einladen. Ich bin immer auch offen für Gastbeiträge. Also auch dich, liebe Silke, wenn du mal sagst, ich möchte mal, also meistens ein guter Blogbeitrag erreicht so immer zwischen 5.000 und 15.000 Leute mindestens. Das Ganze erreicht auch, wie gesagt, bis zu einer Viertelmillion oder manchmal auch nur eine Idee. Ich sehe mich auch als Blogbetreiberin, aber ich mache das nicht alleine. Ich habe eine Mini-Redaktion, ich habe Gastbloggerinnen. Ich habe mich aber auch wiederum sehr bewusst entschieden, jetzt nicht ein Riesenmedium und irgendwas, was irgendwie nur Geld verdienen muss, sondern ich habe das Ganze als meine eigene Ideen-Sandbox gehalten, aus dem sich Bücher entwickeln. Und deswegen, ich verdiene auch nicht all mein Geld mit dem Blog, weil ich möchte nicht darauf angewiesen sein. Das ist eine persönliche Entscheidung von mir. Des Weiteren, wo ich mich auch engagiere, aber ist das ganze Thema Branding. Also das heißt, der Fuß wieder raus in die Wirtschaft. Und da denke ich gerade nach über eine Coaching-Plattform im Bereich Branding, also eben für die Lifelong Learner im Bereich B2B. Ja, so viel Zukunft. Und was ich auch nochmal mache, ist, das habe ich nach Ende Tollerbox, das war so mein Zuckerchen, damit ich nicht nur traurig bin, dass es mit der Tollerbox zu Ende gegangen ist. Ich verbringe immer so 3-4 Monate pro Winter auf den Kanaren und versuche auch zu gucken, wie ich, also ich lerne Spanisch. Sí. Sí, muy bien. Que tú eres profesora de español, ¿no?
Claro. Podemos hablar en español el resto del tiempo, pero no.
Podemos, pero no sé si no vas a comprender.
No hacemos.
No. So, und ich versuche jetzt auch nochmal einige Aktivitäten auf den Kanaren zu starten. Dort auch mit diesem Thema Lernen, Lifelong Learning und auch mit meinen Freunden von der Reboot Academy. So, und natürlich immer wieder neue Ideen. Da komme ich
auch gerne hin und mach mal ein Seminar.
Ja, ach so, und übrigens, es kommt auch noch in August noch ein zweites Buch von mir raus. Das wird ein bisschen more fluffy sein als das mit dem von Duden. Und zwar, da geht es um tatsächlich spielerische Erziehungstipps. Das ist ja so richtig mega verspielt.
Das ist so richtig mega deins.
Genau, ja, genau.
Also, ja, dann bleibt mir nur zu sagen, herzlichen Dank für dieses anregende Gespräch. Ich kann allen nur empfehlen, auf diesen Blog zu gehen. Ich finde ja immer, was ich so süß finde, diese
die Kindersprüche.
Aus den Kinder, auch dieses Kindersprüche. Wenn eine Meerjungfrau mal Pipi muss, dann macht sie sich
in den Schwanz. Wobei mein Liebling ist der Delfin-Vibrator. Meine Mama nutzt bei der Arbeit einen Delfin-Vibrator mit dem Vermerk: Defibrillator, ich bin Krankenschwester. Oder aber auch: Mama, ich habe die Zitronen erpresst. Das ist nicht herrlich. Jeden Sonntagabend, also das reißt immer, das ist eine Rubrik. Also ich könnte auch nur sonntags den Blog rausbringen, dann hätte ich immer noch genug gesagt. Da kommt auch was zu mir von den anderen, von der ganzen Ecken. Und übrigens, wenn ich jetzt genügend Lehrkräfte erreichen kann, gerne, ich mache auch noch mal ein Classroom-Special dazu. Da kommen immer ganz witzige Sachen bei rum. So, jetzt...
Ja. Ja.
Liebe Silke, vielen lieben Dank, dass du mich gefragt hast. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich bin happy, wenn ich nur einen da draußen erreichen kann und oder eine oder wen auch immer, und von so einem Interview die Laune besser wird in einem Klassenraum, in einer Schule, in einem Lernraum, dann ist es das alles, was wir wollten, oder?
Genau.
In diesem Sinne. Danke dir.